Hallo Kim.
So, sie ist ein bisschen leise, da müssen wir das Telefon hochnehmen. Jetzt hören wir sie. Auch on air, denke ich. Hallo Kim.
Nils
hier und Etta im Studio. Ja, bitte.
Genau, du bist on air jetzt auch und wir freuen uns, dass du anrufst. Das ist Kim vom Infotelefon, wie angekündigt mit dem
Wetterbericht.
Ja, mit dem Wetterbericht.
Genau, wir stellen den Wetterbericht. Heute ist es bewölkt bis sonnig. Nein, Scherz. Also, es gibt im Moment unglaublich viel Bewegung im Bereich Hanauer Ostbahnhof. Im Einzelnen sieht es so aus, es gibt relativ viele Blockaden, die sich wie folgt verteilen. Ja, es gibt einen Blockadepunkt am Ostbahnhof, der ist im Moment noch sehr gut zu erreichen, könnte auch als Anlaufstelle dienen für Menschen, die zu den Gegendemonstrationen wollen. Gleichzeitig ist auch der Ostbahnhof für TeilnehmerInnen der NPD-Demo immer noch zu erreichen und die werden auch vereinzelt oder kommen da vereinzelt an. Einen weiteren Punkt gibt es an der Ecke Hanauer Leibrandstraße. Auch da stehen Gegendemonstrationen. Und es gibt einen weiteren Punkt, da sitzen Menschen auf den Schienen, bei den Schienen bei der Schwedlerstraße. Noch dazu gibt es vor dem Edeka bei der Ferdinand-Trapp-Straße einen sogenannten Check-in-Point. Das heißt, die NPD-Demonstrationen, Menschen müssen da, wollen da durch. Und es sind auch gegen Demonstrationsmenschen da. Die Polizei, wollen wir nochmal sagen, setzt teilweise und vereinzelt massiv das Zugangsweg der NPD-Demonstration Menschen durch und teilweise auch wirklich durch die Gegendemonstrationen. Das wäre der Wetterbericht von unserer Seite.
Vielleicht darf ich nochmal zurückfragen, kannst du uns vielleicht sagen, wie viele Teilnehmer handelt es sich denn? Also sowohl von den Nazis als auch von den Gegendemonstrierenden. Wie viele Leute sind da gerade auf der Straße?
Von den Nazis kann ich keine Zahl im Moment sagen. Die sind sehr vereinzelt, werden teilweise zu Fuß von der Polizei begleitet, wirklich sehr vereinzelt, in sehr, sehr kleinen Gruppen von 2, 3, 4 Leuten. Ansonsten kommen die wirklich auch wirklich, wirklich vereinzelt an. Das heißt, irgendwie wirklich 2 Leute kommen am Ostbahnhof an zum Beispiel. Da ist insofern die Zahl nicht so gut zu sagen, aber es sind noch nicht sehr viele. Aber die fangen jetzt erst in der letzten Stunde anzukommen. Von uns würde ich schätzen, wenn wir unsere Blockadepunkte zusammennehmen, wir sind auf jeden Fall bei 1.500, 2.000 Menschen.
Ja, gut, das ist das Infotelefon Frankfurt zum heutigen Tag. Noch eine Frage, habt ihr irgendwelche Erkenntnisse darüber, wie es ist ja ziemlich viel Polizeipräsenz in der Stadt, wie da die Situation von Seiten der Polizei ist, sind die entspannt, sind die am Deeskalieren? Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse oder bleibt alles friedlich, bleibt alles ruhig?
Also im Moment gibt es massive Kessel in verschiedenen Richtungen. Zum Beispiel das, was ich sagte, die Menschen, die auf den Gleisen sitzen, sind gekesselt. Es gibt mehrere Wasserwerfer, die bis jetzt noch nicht in Einsatz gekommen sind, die aber da sind. Es gibt Pferdestaffeln, es gibt Hunde.
Bisher war aber noch nichts gewesen. Bisher war noch, ob ihr Erkenntnisse habt, ob alles ruhig ist.
Also im Moment ist die Bedrohungssituation immer mal wieder, aber es gab noch keine massiven Eingriffe, sagen wir es mal so.
Ja.
Okay, dann hören wir uns in einer Stunde schon wieder.
Vielen Dank.
Ja, schön, freue ich mich.
Ja, danke, tschüss.
Also über 1.000 Menschen sind gerade in Frankfurt unterwegs, um zu demonstrieren. Wir berichten weiter darüber und nicht nur über die Demonstration, sondern auch über den 1. Mai an sich. Und dazu haben wir gleich ein Interview vorbereitet mit Georg Föbert, der aus der Konkret zum Beispiel bekannt ist oder Politikwissenschaftler in Marburg ist, der uns etwas über die Hintergründe oder die Geschichte auch des 1. Mai etwas aufklären wird. Bis dahin.
Die Menschen, die in abhängiger Arbeit stehen, die dürften schon Interesse daran haben.
Herr Föbert.
Hallo.
Morgen ist der 1. Mai, der Tag der Arbeit. Und hier in Frankfurt demonstrieren Faschisten. Und vormittags ist der DGB da und grillt Würstchen und hält Reden. Mich würde interessieren, was ist das eigentlich? Der 1. Mai war nicht schon immer ein Feiertag, nicht?
Nee, der 1. Mai ist ein Feiertag erst seit dem 1. Mai 1933, nachdem Hitler im April 1933 den 1. Mai zum Tag der nationalen Arbeit erklärt hat. Vorher war der 1. Mai gesetzlicher Feiertag im Deutschen Reich nur in Sachsen und in Hamburg.
Wie ist das gekommen, dass der ein gesetzlicher Feiertag wurde? Dass,
naja, die Nazis hatten die Wahl gewonnen, eigentlich schon seit 1930 haben sie eine Wahl nach der anderen gewonnen. Mhm. Am 30. Januar 1930 hat dann Hindenburg in die Macht übertragen und sie haben dann sofort aufgeräumt. Die KPD wurde sofort verboten, Funktionäre wurden eingesperrt, auch Gewerkschaftsfunktionäre. Boldert ausgepeitscht, aber es ging dann auch um die Zerschlagung der Arbeiterorganisationen. Das war dann eine Gewaltaktion am 2. Mai 1933. Da wurden ja die Gewerkschaftshäuser besetzt, aber man wollte sozusagen auch eine Legitimation haben und deshalb gab die NSDAP die Parole aus, dich Arbeiter wollen wir. Sie wollten sich also eine Basis in der Arbeiterklasse schaffen.
Das heißt, wenn die NPD morgen in Frankfurt am 1. Mai demonstriert, dann ist das kein Zufall, sondern stellt eine Kontinuität dar an der Stelle.
Das stellt eine Kontinuität dar. Es fand ja dann am 1. Mai 1933 eine Großkundgebung mit Hitler auf dem Tempelhofer Feld statt in Berlin und auch in allen auch Nazi-Aufmärsche im ganzen Deutschen Reich. Da versucht also die NSDAP die Teile der Arbeiterklasse an sich zu binden, was ihr wahrscheinlich nicht gelungen wäre. Mhm. Denn es haben dann ja auch Betriebsratswahlen stattgefunden, noch nach Hitlers Machtergreifung, die so schlecht ausgefallen sind für die nationalsozialistische Betriebszellenorganisation, das war die Betriebsorganisation der NSDAP, die so schlecht ausgefallen sind, dass man die dann hat abgeblasen.
Mhm. Nun ist
deshalb, aber dann kam man dann auf die Idee, man muss wirklich den Apparat auch der Gewerkschaften zerschlagen, deshalb die Beseitigung, die Besetzung der Gewerkschaftshäuser am 2. Mai 1933.
Nun ist es aber ja schon länger auch ein politischer Kampftag und das hatte ursprünglich eine internationale Ausrichtung und war gar nicht so eine deutsche Angelegenheit.
Natürlich nicht. Mhm. Der 1. Mai war auch schon eigentlich seit dem späten Mittelalter ein besonderer Tag. Das war in der englisch sprechenden Welt der sogenannte Moving Day. Das war der Tag, an dem die Arbeitsverträge der Dienstboten zum Beispiel erneuert wurden oder auch Wohnungen gekündigt wurden. Also das, was so für einen normalen Kalender der 1. Januar ist, war für die Arbeitswelt oder auch die Welt der Beziehungen von Abhängigen der 1. Mai. Mhm. Dann wurde die Sache dynamisiert. 1886 fand eine große Demonstration in Chicago statt. Im Zuge dieser Demonstration ist in Auseinandersetzung mit der Polizei sind eine Bombe geworfen worden. Man weiß heute noch nicht, wer das war, mit Todesopfern. Und da hat die amerikanische Staatsmacht sehr schnell zugegriffen und eine Anzahl von Anarchisten, deutschen Anarchisten, verhaftet und die dann in einem Justizmordprozess zum Tod verurteilt und hängen lassen. Das war auf dem sogenannten Haymarket, der Stelle in Chicago. Und das hat nun die internationale Arbeiterbewegung, die in der Zeit begonnen hat, zum Anlass genommen, den 1. Mai, der wie gesagt in der Tradition ohnehin schon eine besondere Bedeutung hatte für die abhängig Arbeitenden, zum Tag zu machen, an dem für ein ganz konkretes Ziel gestreikt wurde, nämlich für den 8-Stunden-Tag. 1889 fand dann in Paris ein Kongress statt, der Internationale Sozialistenkongress, der beschlossen hat, dass im Jahr 1890, also nächsten 1. Mai, in den einzelnen Ländern je nach den dort gegebenen Möglichkeiten demonstriert werden sollte für den 8-Stunden-Tag. Das konnte Arbeitsniederlegung sein, das wäre dann ein politischer Streik gewesen, dass in einigen Ländern wie in Deutschland, wo das Sozialistengesetz 1889 noch galt, hat man beschlossen, am Sonntag nach dem 1. Mai dann Versammlungen abzuhalten. Das wurde dann der Arbeiterkampftag weltweit. Und es ist dann bis heute auch geblieben.
Nun muss man heute nicht mehr streiken am 1. Mai, weil es ja ein Feiertag ist. Und ja. Ursprünglich hat man da aber die Arbeit niedergelegt, ist einfach rausgegangen, obwohl es nicht erlaubt war.
Man ist dort rausgegangen, also Wut Aber man ist dort rausgegangen, wo es möglich war. Also es hat ja keinen Sinn, wenn also an einem Ort die Arbeiterbewegung schwach ist und die Arbeitslosigkeit hoch ist und dann am 1. Mai die Arbeit niedergelegt wird. Dann sind diese Kollegen, die am 1. Mai die Arbeit niedergelegt haben, am 2. Mai arbeitslos gewesen, nicht? Also deshalb hat man das den Bedingungen angepasst.
Kann man sagen, dass das Streikrecht auch ein Nebenprodukt von diesen Maifeiern ist?
Ja, er ist also in erster Linie mal ein Vorkämpfer des für den 8-Stunden-Tag gewesen, nicht? Also wir haben ja einen Kampf, die Kürzung der Arbeitszeit ist ja so wichtig wie der Kampf um höhere Löhne, insbesondere dann, wenn Verkürzung der Arbeitszeit mit Lohnausgleich verbunden sein soll. Also es ist vor allem ein Kampf dafür, den 8-Stunden-Tag gewesen, dann aber natürlich auch für die Tariffähigkeit der Gewerkschaften und für die Anerkennung der Gewerkschaften überhaupt als Tarifpartner. Bis dahin galt jede Arbeitslegung als illegal und auch Gewerkschaften waren lange Zeit ja verboten.
Nun heißt der 1. Mai auch Tag der Arbeit. Ist das noch eine zeitgemäße Bezeichnung heutzutage? Viele Linksradikale beteiligen sich an sowas nicht. Die sagen, gut, der DGB grillt Würstchen von Party for your right to fight zu Fight for your right to party. Im Wesentlichen ist es auch eine Art von Arbeitsfetischismus. Es geht eigentlich eher darum, dass man für sein Recht auf Faulheit kämpfen sollte. Da gehen wir nicht hin.
Na gut, dann sollen Sie mal Ihre Faulheit ausüben und mal gucken, wer Sie ernährt. Wer Sie ernährt werden, dann Leute sein, die in abhängiger Arbeit.
Ihr hat das ABS-Magazin mit einer Sondersendung zu den zum Tag der Arbeit zum 1. Mai und zu den Gegenkundgebungen zu einer Nazi-Kundgebung, die heute an der EZB stattfindet. Und jetzt hat ihr den zweiten Teil von einem Interview mit Georg Föbert, emeritierten Professor, Politikwissenschaftler an der Uni Marburg und Autor zum Beispiel in der Konkret, aber auch in anderen Zeitschriften, den wir zu den Hintergründen des 1. Mai befragt haben. Gerade hat er schon ein bisschen über die Geschichte gesprochen und jetzt geht's weiter.
Nun heißt der 1. Mai auch Tag der Arbeit. Ist das noch eine zeitgemäße Bezeichnung heutzutage? Viele Linksradikale beteiligen sich an sowas nicht. Die sagen, gut, der DGB grillt Würstchen von Party for your right to fight zu Fight for your right to party. Im Wesentlichen ist es auch eine Art von Arbeitsfetischismus. Es geht eigentlich eher darum, dass man für sein Recht auf Faulheit kämpfen sollte. Da gehen wir nicht hin.
Gut, dann sollen Sie mal Ihre Faulheit ausüben und mal gucken, wer Sie ernährt. Wer Sie ernährt werden, dann Leute sein, die in abhängiger Arbeit stehen. Und die Menschen, die in abhängiger Arbeit stehen, die dürften schon Interesse daran haben, dass auf ihre Anliegen oder dass sie selbst auf ihre Anliegen aufmerksam machen. Also zum Beispiel die Menschen, die bei Amazon ausgebeutet werden zurzeit, die werden ein solches angeblich linksradikales Argument überhaupt nicht verstehen. Die brauchen ihre Arbeiten, die brauchen ihren Lohn.
Nun war das.
Also das argumentiert, das sind eben Sommergäste in der Arbeiterbewegung. Die gehen auch wieder. In ein paar Jahren sind die wohl ganz anders.
Nun war der 1. Mai auch ein internationalistischer Kampftag ursprünglich.
Ja, natürlich.
Und kann man sagen, dass er das heute noch ist? Wenn ich so auf DGB-Kundgebungen zuhöre, geht es da oft darum zu sagen, ja, man will an seinem Standort gute Arbeitsbedingungen und man will kein Lohndumping aus dem Ausland. Und so, ich habe mich bei einer IG Metall-Kundgebung, habe ich das gehört vor ein paar Jahren, dass man sich von den Chinesen nicht an die Wand drücken lassen will.
Idioten gibt es überall, wahrscheinlich auch in der Arbeiterbewegung. Es gibt ein grundsätzliches Problem, ist tatsächlich, das haben wir zurzeit. Deutschland überschwemmt ja die Märkte in Europa mit seinen Produkten, seinen Hochtechnologieprodukten, die die anderen nicht herstellen. Aber diese Produkte sind also nicht nur technologisch überlegen, sie sind auch vom Preis her überlegen, weil in Deutschland die Lohnstückkosten langsamer sich entwickeln als in anderen, also in allen anderen Ländern. Das ist eine gegenwärtige internationale Auseinandersetzung. Und da muss man, da geht es einmal um die Löhne, dass die Löhne Knackpunkt ist. Wie verhält sich die Produktivität zu den Löhnen? Der Verteilungsspielraum wird ja größer, dadurch, dass die Produktivität steigert. Soll durch die Gewerkschaften dieser Spielraum ausgenutzt werden oder nicht? Ein Punkt. Der andere Punkt ist der Punkt der Lohnnebenkosten, also der Sozialversicherungsbeiträge. Sollen die steigen? Oder das bedeutet ja praktisch eine indirekte Lohnerhöhung, die Rentenversicherung, oder sollen sie niedrig gehalten werden? Und drittens das Problem der Steuern, der Unternehmenssteuer. Sollen die hoch oder niedrig sein? Also in allen Fällen geht es um die Verteilung des Bruttosozialprodukts. Und da haben haben Gewerkschaften offensichtlich, wenn ich die Zeitung richtig lese, unterschiedliche Auffassungen. Mhm. Gewerkschaft Verdi zum Beispiel hat ein Interesse an einer offensiven Lohnpolitik und auch an hohen Staatseinnahmen, weil es eine Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes ist. Ist eine Gewerkschaft, die an einer gut ausgebauten Infrastruktur interessiert ist. Bei IG Chemie insbesondere, bei der IG Chemie ist das extrem. Bei IG Metall scheint das da und dort auch der Fall zu sein. Das sind sie offensichtlich immer auf so einer Kundgebung gewesen. Mhm. Hält man eigentlich wenig davon, weil man die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Industrie wirklich hochhalten.
Verstehe. Zum Schluss vielleicht noch. Herr Flöber, Sie sprechen morgen auch auf einem 1. Mai.
Ja, das ist der rote 1. Mai in Siegen.
Das heißt, der DGB hat Sie nicht eingeladen, wenn ich so indiskret sein darf.
Das ist, manchmal bin ich beim DGB, manchmal bin ich nicht beim DGB. Vor einem Jahr war ich beim DGB in Marburg. In Siegen war ich dann wieder vor 2 Jahren. Der rote 1. Mai in Siegen ist vor 20 Jahren eingerichtet worden, da ist der DGB wohl im Saal und einige junge Leute fanden das nicht genügend und machten ihre Demonstration unter freiem Himmel. Inzwischen hat sich das arrangiert. Also der DGB ist wohl weiter im Saal in Siegen am Vormittag, aber dann am Mittag ab 1 Uhr beginnt dann die Demonstration, sodass auch die einzelnen Gewerkschaften da daran teilnehmen können. Das rüttelt sich, also so eine Opposition von außen führt dann dazu, dass der DGB sich auch bewegt. Ich habe früher längere Zeit in Marburg gelebt, hatten wir das ähnlich, da saß dann auch immer der DGB im Saal, waren nicht so viele Leute da. Und 1970 wurde dann von einem Mai-Komitee auch so ein roter 1. Mai gemacht auf dem Marktplatz. Das ging einige Zeit parallel. Inzwischen findet keine DGB-Veranstaltung mehr im Saal statt, sondern man demonstriert und macht Kundgebungen auf öffentlichen Plätzen als offizielle DGB-Veranstaltung. Das geht schon nach einiger Zeit.
Nun ist der Kampf um den 8-Stunden-Tag schon eine ganze Zeit vorbei. Sie müssen morgen auf einem 1. Mai sprechen oder wollen es auch. Welche Forderungen werden Sie denn aufstellen?
Naja, also der Kampf um den 8-Stunden-Tag ist vorbei. Aber was nicht vorbei ist, ist natürlich der Kampf um Arbeitszeitverkürzung. Mit dem Durchbruch der dritten industriellen Revolution vor 40 Jahren ist die Produktivität so enorm gestiegen, dass daraus auch strukturelle Arbeitslosigkeit entsteht und entstehen kann und auch entsteht. Die richtige Antwort darauf ist weitere Senkung der Arbeitszeit. Und da haben wir nun Mitte der 70er Jahre die damalige IG Druck und Papier, heute Teil von Verdi, und auch die IG Metall vollkommen richtig reagiert, indem sie gefordert haben, dass die Arbeitszeit weiter gesenkt wird auf 35 Stunden. Da gab es große Streiks, ganz große Streiks 1984. Und damals ist tatsächlich ja auch die 35-Stunden-Woche durchgesetzt worden im grafischen Gewerbe und in Chemie und in der Metall- und Elektroindustrie durchgesetzt worden, allerdings umgesetzt erst im Jahr 1995. Seitdem haben wir in diesem Bereich die 35-Stunden-Woche. Inzwischen haben wir eine gegenläufige Tendenz, dass die Arbeitszeit wieder verlängert wird, nicht in diesen beiden Bereichen, aber anders. Aber die Forderung des Tages muss heute eigentlich sein, die Arbeitszeit weiter zu senken. Da hat es ja vor einiger Zeit eine ganz schöne Bewegung gegeben von Leuten, die ausgerechnet haben, dass man heute bei dem heutigen Stand der Produktivität mit einer 30-Stunden-Woche auskommt bei vollem Lohnvergleich. Das wird eine der Forderungen sein, die in den nächsten Jahren gestellt werden müssen. Dazu werde ich auch in Siegen sprechen. Da muss man dann auch erstmal die Industriegewerkschaften überzeugen. IG Chemie und IG Metall sind am Augenblick gar nicht so begeistert davon. Sie sind der Ansicht, es geht erstmal um höhere Löhne, aber das ist halt so, der DGB ist ein Riesenverein, der braucht halt ein bisschen länger. Umso wichtiger ist es, dass an seinem linken Rand nun Leute immer wieder auf ihn einwirken und nach einiger Zeit bewegt er sich. Die von Ihnen sogenannten Linksradikalen, die nun allerdings sagen, es kommt auf die Arbeiterklasse nicht weiter an, Herr Gott, die sollen sich doch in ihre Klasse begeben, aus der sie kommen, so Bourgeoisie, die werden in dieser Auseinandersetzung nicht gebraucht.
Sind von Ihnen morgen denn auch noch Forderungen zu einer Veränderung der Eigentumsordnung zu hören?
Also ohnehin. Also das habe ich mir einfach vorausgesetzt. Zumal wir im Augenblick ja einen Prozess der Selbstenteignung haben, großer Kapitalien, die aber leider von der Politik verhindert wird. Also merkwürdigerweise stellt sich gerade in einem Sektor, der stärker gewachsen ist als alle anderen Sektoren in den letzten 30 Jahren, der Finanzsektor, die Eigentumsfrage. Wenn nun eine Bank nach der anderen seit 2008 in Schieflage geriet, weil sie sich verzockt hat und pleite gehen konnte, dann ist das ja nichts anderes als eine Selbstenteignung des Kapitals. Das Verbrechen bestand darin, dass nun unsere Bundesregierung die gerettet hat, nicht? Und damit die Selbstenteignung des Kapitals verhindert hat. Dann kommt natürlich das Argument von den, die systemrelevanten Banken, in denen vielleicht dann auch Pensionskassen drin sind, Rentenkassen drin sind, die gerettet werden müssen. Da ist sogar was dran. Die müssen dann tatsächlich gestützt werden, aber das geht auch nur durch eine Form der Enteignung. Also wenn zum Beispiel eine Bank wie die Commerzbank sich verspielt hat bei der Übernahme der Dresdner Bank in Frankfurt und pleite ging, dann ist der Staat eingestiegen, hat große Anteile übernommen, aber er gibt sie jetzt wieder ab. Also Rettungssystem relevanter Banken, das kann bedeuten, dass der Staat ihnen Geld gibt, aber dafür müssen sie Aktien im gleichen Ausmaß übernehmen oder einiger Zeit die ganze Bank. Also gerade im Finanzsektor steht zurzeit die Eigentumsfrage, er muss schrumpfen und übrig bleiben können eigentlich meines Erachtens nur noch Genossenschaftsbanken oder Banken in kommunalem Eigentum wie die Sparkassen. Da haben wir einen ganz interessanten Punkt. Mitten im sogenannten Neoliberalismus, wo man denkt, der Kapitalismus triumphiert, stellt sich die Eigentumsfrage, da darf man nicht stützen, da muss man treten, was schon fällt.
Darf ich Ihnen zum Schluss noch die Frage stellen, was Sie von anderen Utopien halten, die sich auf Arbeit beziehen?
Früher gab es ja Utopie. Ich habe einen real, sich vollziehenden Prozess dargestellt, nämlich dass die notwendige Arbeitszeit ohnehin sinkt, braucht nicht mehr viel so viel zu arbeiten, um das Nötige herzustellen, also Verkürzung der Arbeitszeit. Und ich habe auf den realen Prozess hingewiesen, dass das große Kapital sich selbst enteignet, also soll man ihm dabei helfen. Das ist doch keine Utopie, das ist eine Beobachtung, eine Entwicklung, die man nicht aufhalten kann.